Das Team von Let's Talk Guitar wünscht ein frohes neues Jahr, ein gutes Jahr. Lasst uns 2026 zu dem besten Gitarrenjahr machen, welches wir je hatten, welches nur übertrumpft werden kann von 2027, 28, 29 und 30. Also setzen wir uns hin an unsere Übungspläne, Übungskalender, was auch immer ihr benutzt, um eure Übungen zu strukturieren. Lasst uns reflektieren, wo wollen wir eigentlich besser werden? Was sind die Skills, die wir beherrschen wollen? Wie wollen wir mal klingen? Welche Gitarren-Heroes haben wir, denen wir nacheifern wollen? Wie kommen wir dahin? Denn wir können das schaffen. Und wir freuen uns auf eine weitere Folge und auf ein weiteres Jahr mit Let's Talk Guitar. Here we go! Einen wunderschönen guten Tag, werte Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen, und willkommen zu einer weiteren Episode von Let's Talk Guitar, dem deutschsprachigen Podcast über die wunderbare Welt der Gitarre und der Musik. Und heute wieder versammelt in den heiligen Hallen der Podcast-Schmiedereien, das bin natürlich ich, der liebe Justin Hornbach und der
Fabian Ratzak. Servus alle Zuhörer da draußen. Servus Justin.
So wie auch der
Robin.
Hallo Robin.
Hola. Servus Fabian. Robin.
So. Dieses Intro, was ich jetzt gerade vorgesprochen habe, war nicht improvisiert. Das ist quasi ein komponiertes Intro, welches ich vor 5 Jahren mir das erste Mal erstellt habe, als wir die erste Folge Let's Talk Guitar gemacht haben. Also das, was ich da vorhin gesprochen habe. Und denn darum geht es heute in der Folge, improvisieren versus komponieren. Wir haben ja dann doch in unserer speziellen Musikrichtung, in der wir unterwegs sind, immer mal wieder den Fall, spielen wir ein Solo live als improvisiertes Solo oder spielen wir das Solo, was wir auf der Platte gespielt haben, immer wieder neu? Und da gibt es ein paar verschiedene Ansätze. Wir kamen auf das Thema, weil wir in unserer WhatsApp-Gruppe, die Fabian, Robin und ich intern haben, ein bisschen darüber diskutiert haben. Und da dachten wir uns, hey, das ist ein ganz interessanter Diskurs. Lasst uns doch mal darüber einen Podcast machen und so ein bisschen mit euch zusammen darüber philosophieren, was jetzt besser ist. Sollte man live lieber Soli improvisieren oder sollte man Soli lieber 1:1 nachspielen? Oder gibt es da überhaupt gar kein richtig und falsch? Fabian, fang doch mal an mit deinem Anfangsplädoyer.
Anfangsplädoyer, ich würde sagen, es kommt drauf an. Es ist tatsächlich so. Erstmal, welches Genre wird bedient, ne? Ich glaube, da, wenn wir zum Beispiel in einem Jazz-Kontext sprechen, würde kein Mensch ein komponiertes Solo spielen. Ne? Es sei denn, es ist vielleicht Teil der Melodie. Das wäre dann was anderes. Aber ich sag mal, Rock-Pop-Kontext ist es schwierig. Also ich kann ja mal sagen, wie ich das gerne halte. Ich habe ja 2 Bandprojekte aktuell. Das eine ist so ein Balkan-Cover-Dingen. Sehr rockig gehalten. Da halte ich es zum Beispiel so, dass die Soli mehr oder weniger zu 50-60% improvisiert sind. Hingegen bei meiner anderen Band, der deutschen Band, ist es tatsächlich so, dass die Soli eigentlich 90 bis fast 95% komponiert sind. Ist für mich.
Die spielst du dann auch so live 1:1
ja,
nach?
Ja, ja. Für mich ist dann die Herausforderung, das jedes Mal so gut wie möglich halt zu reproduzieren. Ne? Es kommt immer ein bisschen auf den Song an. Es gibt auch manchmal Sektionen, da wollte ich auch zu sprechen kommen, dass ich ein großer Fan bin von Teile, die wirklich fest sind, so Ankerpunkte, und dann wieder andere Teile, wie soll man das prozentual benennen, sagen wir, du hast jetzt in dem Song oder in dem Solo hast du vielleicht 70%, die sind wirklich fest, die müssen da sein, an der Stelle auch für die Band als Orientierung, dann hast du halt deine 30%, wo du sagen kannst, ey, heute habe ich darauf Bock, morgen habe ich darauf Bock, und am Ende ist es meistens immer doch dann trotzdem ähnlich, besonders wenn du halt so 10, 20 Shows hintereinander spielst. Ne? Ja. Das ist dann halt so ein Ding. Deswegen, wahre Improvisation ist schon sehr schwierig auf der Bühne zu finden. Ne?
Ja. Da hast du auch schon ganz gute Punkte angebracht, da werde ich auch gleich reinkommen. Und Robin, gleich, bevor ich zu dir komme, würde ich ganz gerne auch meine Meinung bringen. Und ich glaube, Robin kann, habe ich eine Frage an den Robin, die eventuell ganz interessant sein könnte. Und zwar ist es bei mir auch so, es kommt immer ganz drauf an. Es kommt drauf an, welches Projekt man hat. Es kommt drauf an, wie viel Freiheit man hat und auch welche Zielgruppe man auch bedient an Zuhörerschaft. Da werden wir später auch vor allem bestimmt wahrscheinlich noch mal ein bisschen mehr drüber sprechen. Gerade so im Bereich des Metals ist es ja auch eher verpönt, ich sag mal, Soli anders zu spielen oder zu verändern. Das kann ich auch streckenweise verstehen. Werden wir auch später noch mal im Gespräch darüber sprechen, warum das eigentlich so ist. Aber Robin, erstmal zu dir so als Konsument. Den Winkel würde ich nämlich gerne, oder die Betrachtungsweise würde ich ganz gerne mal ein bisschen genauer auch betrachten. Geiles Wort, geiles deutsches Sinn. Nee, aber so als Konsumentenperspektive heraus, magst du es lieber, wenn du jetzt zum Beispiel eine Rock- und Metal-Platte hast und du gehst auf eine Live-Show und dann wird da improvisiert ein Solo? Oder bist du eher der Mensch, der sagt, wow, okay, ich hätte mich jetzt eigentlich voll auf das Solo gefreut und dann wird es halt auch nur improvisiert? Oder es ist was ganz anderes und es reißt dich erstmal raus?
Es kommt drauf an.
Ach was!
Nein, also wenn ich jetzt, weiß ich nicht, Dream Theater live sehe, dann erwarte ich natürlich, dass irgendwie die Melodien und alles immer gleich sind und dass das Solo ungefähr gleich ist wie auf dem Album. Das erwarte ich. Das ist ja auch eine Musik, die komplett durchkomponiert ist, die ja gewisse Spannungskurven ganz bewusst drin hat, was ja bei Soli-Sachen, also bei improvisierten Soli, ein bisschen anders ist. Da hat man ja vielleicht eine Melodie, an der man sich hangelt. Also zum Beispiel, wie heißt er hier? Philipp Seis war das, glaube ich, den wir auf der Guitar Summit gesehen hatten, so ein Blues-Gitarrist. Okay. Der hat eine bestimmte Melodie drin, die sich immer wieder in seinen Soli wiederholt. Und aber drumherum baut er was. Das finde ich auch gut. Weil da kann man halt natürlich, wenn jemand, der das gut kann, kann halt extrem gut live ein Gefühl rüberbringen, finde ich. Und ja, komponierte Solos oder Soli finde ich eigentlich auch wieder geil, weil die sind meist sehr technisch. Und die reizen mich zu sehen, wie kriegt der Typ das eigentlich hin, der da auf der Bühne steht. Also das sind so zwei Betrachtungswinkel, wie man eigentlich so dran geht. Ne? Das eine ist eher so aus dem Feeling heraus, finde ich. Und das andere ist eher so.
Das böse Wort.
Nein. Das böse Wort. Ich bin auch der Meinung, dass bei komponierten Soli genauso das Feeling da ist. Aber es ist halt deutlich technischer, finde ich.
Darf ich was sagen? Ich weiß nicht, ob man das so pauschalisieren kann. Nee.
Ich bin Konsument.
Ja, das stimmt. Konsumenten haben ja, der Kunde ist bei uns nicht König.
Richtig.
Du hast halt natürlich, wenn du Dinge komponierst, du hast halt einfach mehr Zeit, dich wirklich auseinanderzusetzen, was passiert da gerade. Da würde ich ganz gerne auch mit anfangen, dass wir uns mal überlegen, warum komponiert man Soli eigentlich und
darf
warum
ich auch noch spielt was sagen,
man
ganz diese kurz.
Dann 1:1 dazu live nach? Und ja, Fabian,
ja.
Sprechen Sie?
Genau, wo du gerade sagtest, da kann man dann zeigen, was man kann oder bisschen doof gesagt, ne? Aber das hast du ja nicht gesagt, sondern ich glaube, dass in der Komposition bei einem Soli kannst du das maximale Können des Gitarristen raushören. Weil derjenige hat dann Zeit, sich vorzubereiten, das zu schreiben. Und die Improvisation wird niemals auf diesem Level sein. Also in den seltensten Fällen. Mhm. Na, sagen wir es mal so.
Ja, das absolut. Klingt besser als das, was ich gesagt habe. Definitiv.
Da werden wir auch später drüber zu kommen, weil da habe ich zum Beispiel auch einen Hot-Take, vor allem was zum Beispiel Andy Timmons angeht, bei dieser ganzen Geschichte, den Vergleich jemand improvisiert oder jemand komponiert.
Da sind wie wir gesagt, drauf gekommen, von da.
Genau, da kam das ja.
Von da aus sind wir gekommen,
okay. Ja. Ah, okay, dann habe ich euch das schon gesagt. Dann. Okay, aber den Zuhörern da draußen noch nicht. Aber da kommen wir am Ende zu. Hm? Erstmal so ein bisschen halt eben die Betrachtungsweise, warum spielt man Soli 1:1 nach in einer Live-Situation? Und ich kann da jetzt, ich sag mal, am ehesten aus dem Metal heraus sprechen. Hm? Und ich glaube, eine ganz wichtige Sache ist halt unter anderem die Form und die Länge der Form. Dass halt einfach klar ist zum einen, okay, das Solo geht 32 Takte lang. Der Part von dem Solo geht 32 Takte lang. Da ändert sich nie was, da rüttelt sich nie was. Und so eine vorgegebene Form ist halt auch wichtig für eine größere Produktion, die dann letzten Endes doch im Metal-Bereich manchmal dahinter steht. Weil du halt dann Licht, Video, solche Sachen ja auch so ein bisschen davon abhängig machst, dass du da auch eine Konsistenz in der Länge der Songs brauchst, dass die halt immer, dass du halt als Tonmann weißt, du als Lichtmann weißt, okay, der Song, der geht immer 4 Minuten 36 lang, jeden Abend. Der Song geht immer 8 Minuten 20 lang, damit die Produktion jeden Abend auch für die Zuhörer und für die Zuschauer auch immer dieselbe ist. Das klingt zwar erstmal aus Kunstperspektive heraus sehr repetitiv, dass so eine Produktion immer dasselbe ist, aber wie gesagt, auch wieder als Konsument oder als die Person, die im Publikum sitzt, fände ich es ja auch, glaube ich, schade, wenn eine Produktion, wenn da irgendwie abgekürzt wäre, als jetzt gestern bei der Show, oder ich nenne ein Beispiel, ich war ja vor kurzem bei dem Kiko Loureiro-Konzert, was ein geniales Konzert war, super, super geil. Er hat auch viel improvisiert dort, aber auch richtig, richtig geil. Aber da haben sie zum Beispiel einen Song weniger gespielt als jetzt die Tage davor oder die Tage danach. Mhm. Ich kenne jetzt nicht die Gründe. Ich könnte mir mal vorstellen, dass vielleicht die Venue Curfew, also dass die sagen, ey, nee, ab so und so viel Uhr muss leider Musik aus sein, dass das dann von der Setlänge her nicht gereicht hat. Aber ich hatte mich schon sehr auf den Song eigentlich gefreut und fand es dann auch schade, dass der nicht gespielt wird. Deswegen kann ich das als Zuhörer verstehen, dass man auch möchte, dass so ein Abend immer dieselbe Länge hat. Was halt eben auch dazu führt, dass man halt eben keinen Platz hat, einen Part mal doppelt so lang zu machen, um drin zu solieren oder halt in der Partlänge zu variieren.
Mhm. Wobei ich das auch bei komponierten Sachen oder bei Bands, die hauptsächlich komponieren, gut finde, wenn die für live zum Beispiel ein bisschen anderes Solo bringen, vielleicht sogar länger, also vom Timing her, dass ein bisschen mehr passiert, dass die Leute ja nochmal was Neues bekommen, statt immer das Gleiche. Ne? Das fängt dann vielleicht gleich an, aber es kommen da vielleicht ein paar neue Ideen aber mit da rein. Das finde ich halt geil. Ne?
Absolut, absolut, ja.
Ich glaube, das ist aber sehr genrespezifisch. Guck mal, wenn du jetzt zum Beispiel, nehmen wir mal so Klassiker, weil da lässt sich das immer am besten aufschlüsseln. Wenn du so einen Song nimmst wie Hotel California als Beispiel, das Solo ist so geprägt, dass, da kannst du live nichts anderes spielen. Und da würde auch niemand was anderes spielen. Hingegen, wenn du jetzt sowas hast wie, keine Ahnung, Sweet Home Alabama oder so. So, ist scheißegal, was du da spielst. Das nicht, aber da kannst du auf jeden Fall etwas freier spielen. Ne?
Ja.
Im Vergleich.
Ne? Ja, nee, absolut, absolut. Ich meine, ich kenne das ja auch aus der Megalife-Perspektive zum Beispiel. Wenn man halt mal in so einer Tribute-Band ist, dass man natürlich da auch abwägt, okay, welche Soli muss ich schon 1:1 so nachspielen? Weil das Solo halt auch einfach so ein Bestandteil der Komposition eben ist. Es ist halt ein Part des Songs und das ist dann, hat einen ähnlichen Effekt, wie wenn du eine markante Stelle in einem Song live krass veränderst
oder die Lyrics änderst.
Die Lyrics änderst, ja, oder wenn du auf einmal alles in Dur und nicht in Moll spielst und so. Das kann vielleicht ganz interessant und mal lustig sein oder so, oder ein Chorus anders machen. Aber man musste halt eben auch immer sich manchmal ein bisschen versetzen in die Rolle des Zuhörers. Ja. Und wenn ich jetzt zum Beispiel eine Megadeth-Tribute-Band sehe und ich warte auf Tornado of Souls, was so das legendäre Megadeth-Solo ist, und das ist dann groß verändert, ich glaube, würde mich auch irgendwo natürlich als Zuhörer schon enttäuschen.
Ist dann auch ein bisschen respektlos, finde ich. Also man muss da so ein bisschen aufpassen.
Unter anderem, ja. Absolut. Ja. Ich sag weiter. Ja.
Nee, also ich finde, auch gerade da muss man dann wirklich aufpassen, was so ein Soli einen Stellenwert hat in einem Song. Wie du gerade sagst, Tornado of Souls, da würde ich als Zuhörer auch das Original-Solo erwarten. Ne? Selbst bei so ganz simplen Sachen wie, nimm mal hier Metallica, Nothing Else Matters, ist jetzt kein technisch schweres Solo, aber das muss da sein. Das ist 1:1, es muss so gespielt werden.
Ja, zumindest
November Rain Einstieg, als Beispiel. Wenn du da ein anderes Solo spielst, das ist furchtbar. Das geht einfach
nicht. Also, ich finde, da kann da ein bisschen abwägen. Aber das ist ein gutes Beispiel, finde ich, zum Beispiel Nothing Else Matters, auch so ein bisschen für das, was Robin gesagt hat, oder ein bisschen so dagegen zu gehen. Das ist jetzt kein extrem technisches Solo.
Nein.
Da zeigt, meinst du, es von James Hetfield, ja.
Zum Glück.
Aber es ist dennoch aber ein Solo, was jetzt live nicht groß verändert werden sollte. Wo genau das die Leute dieses Solo erwarten, weil das halt so ein wichtiger Bestandteil des Songs halt letzten Endes ist. Ja. Aber ich finde, man kann anfangen zu schauen, okay, wo kann ich eventuell Dinge leicht abwandeln? Und da gibt's dann schon Freiheiten auch im Metal. Weil ich kenne das, ich finde das auch ganz interessant, jetzt bei Tornado of Souls zum Beispiel. Ich meine, Megadeth hatten insgesamt 9 Lead-Gitarristen, glaube ich. oder ich sag mal, ab Marty Friedman, einmal Friedman, Al Petrelli, The Drover, The Broderick, The Kiku, The Temu. Ab Friedman sind es 6 Gitarristen. So. Das heißt auch sechs verschiedene Versionen, wie dieses Solo gespielt wird. Und das ist auch mal sehr interessant, sich eben anzugucken, auch so ein bisschen, was machen die einzelnen Gitarristen, wo verändern die was? Wo bleiben sie gleich? Wo bleiben sie vielleicht sogar näher an dem Original auf der Platte als Marty Friedman? Weil Marty Friedman hat's live auch verändert. Mhm. Ist aber auch nochmal ein Unterschied, zu dem ich gleich kommen möchte. Aber weil das auch wieder mit Respekt und so zu tun hatte, was du ja gesagt hast, Fabian. Und das ist super interessant, sich anzusehen. Und auch so ein bisschen, wie im Laufe der Zeit die Gitarristen immer weniger Freiheiten hatten, das Solo zu verändern, weil das Solo in der Metal-Kultur halt eben mehr und mehr diesen Stellenwert des legendären Solos bekommen hat. Wenn man sich mal Al Petrelli anschaut, das ist der erste Gitarrist nach Marty Friedman. Mhm. Und der ist, das ist kein technischer Gitarrist, das ist mehr ein Rock'n'Roll-Gitarrist. Der hat vorher bei Alice Cooper gespielt, der hat die Gitarre sehr weit unten hängen. Das ist keiner, der so der technische Shredderer ist. Der verändert dieses Solo schon stark. Aber ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, in dem Zeitraum, wo er in der Band war, hatte er auch die Freiheit und die Möglichkeit, das noch mehr zu machen, weil er halt der Erste nach Marty Friedman war. Ja,
okay. Ist es vielleicht aber auch ein Grund, dass man sagt, okay, die, technisch als Nachfolgegitarrist kriege ich das vielleicht gar nicht so hin, wie der das Original gespielt hat oder so?
Ja, ich sag mal in einem Megalife oder Megadeth-Kontext oder auch in anderen technischen Bands, wo auch ein bisschen ja Bestandteil der Musik auch ein bisschen das Technische ist, jetzt, oder zum Beispiel nehmen wir sowas wie Obscura oder sowas, ja auch einen höheren Verschleiß an Lead-Gitarristen hatte, was auch wie bei Megadeth halt leider Gottes ab Bandchef liegt. Jeder, der meine Videos kennt, der weiß, worauf ich anspiele. Da musst du schon auch in der Lage sein, natürlich so gewisse Dinge zu spielen und so gewisse Soli auch technisch hinzubekommen. Lass uns das mal kurz für später merken, weil gerade Obscura ist auch ein sehr interessanter Fall, den man auch mit Megadeth halt eben gut vergleichen kann. Aber ja, ich finde halt eben im Laufe der Zeit wird es immer originaler und originaler, weil halt, glaube ich, die Fans das auch wollen, dass man halt auch dann so etwas genauso wie Marty spielt. Und das war auch etwas, weswegen Kiko ja auch so sehr gepriesen worden ist, weil Kiko halt vom Phrasing nochmal deutlich näher an der Marty-Stilistik ist, sage ich mal. Er ist jetzt nicht wie Marty, aber er ist deutlich freier im Phrasing und deutlich hat, ich sag mal, bewusster, was er da tut. Ein Chris Broderick zum Beispiel war sehr mechanisch im Phrasing. Mhm. Und das haben die Leute auch gemerkt. Technisch sehr geil, aber sehr mechanisch in der Phrasierung. Und deswegen wurde Kiko auch so gefeiert damals von den Megadeth-Fans. Mhm. Weil er halt vom Phrasing sehr nah an das rankam, was Marty halt auch hatte. So diese Leichtigkeit und dieses Wilde aber auch, diese Art von Expression. Also das ist so ein Fall, ja, wo man mal gucken kann, wie oder ganz gut sehen kann, wie kann man vielleicht kleine Dinge verändern, aber dann die großen Parts, die Arpeggios, das, was markant ist, das darf nicht verändert werden.
Ja, aber wie, sorry.
Alles klar. Ja.
Aber wie sieht das jetzt zum Beispiel aus? Und Petrucci spielt ja jetzt auch nicht jedes Solo dann live vielleicht genauso durch
schon sagen,
wie auf dem Album. Weil es auf dem Album und natürlich, ja gut, jetzt ist ein schlechtes Beispiel, ne?
Also aber Petrucci, ganz kurz, bei Petrucci ist das so, was Dream Theater da machen, finde ich auch ganz geil. Petrucci spielt schon die Soli, versucht sie 1:1 zu spielen. Er kriegt es technisch aktuell nicht mehr so hin. So S.I.M. ist ein sehr bekanntes Beispiel. Er versucht es, er kriegt es nicht ganz hin, aber es ist okay, er versucht es wenigstens.
Ich kann mir auch vorstellen, dass sich bei den Gitarristen, die jetzt schon lange in solchen technischen Bands spielen, über Jahrzehnte, man spielt ja als, ich sag mal, junger Gitarrist, klar. Es kommen ja Erfahrungen dazu. Man spielt dann wahrscheinlich nach 20 Jahren, 30 Jahren auch anders, also technisch
Geschmack
gesehen.
Geschmack ändert sich ja auch dann.
Na, das ist, und vielleicht ist es dann auch, diese Dinge zu spielen, einfach vom Feeling her oder von den Akzenten her dann auch anders, weil man jetzt andere Techniken verwendet oder so.
Ja, also ja, das ist zum Beispiel, da ist Petrucci ein gutes Beispiel. Petrucci sich halt vor 15 Jahren angeeignet hat, mehr aus dem Ellenbogengelenk zu picken, wo ich mir nach wie vor denke, Petrucci, warum? Also okay, es gibt ja Stories, die sagen, er hat Probleme im Handgelenk, musste wechseln, pipapo, ich weiß nicht, ich stecke nicht in sein Auto drin. Wenn ich ihn niemals kennenlernen würde, würde ich meinen Arm um ihn legen, würde sagen, Johnny Boy, wir müssen reden. Weil er nämlich, er kriegt die Picking-Läufe halt nicht mehr so sauber, nicht mehr so krass sauber hin. Aber wo man halt merkt, wo eine Veränderung da ist und wo dann auch wieder eine Stärke in Petruccis Spiel zum Beispiel hochkam, sind halt dann zum Beispiel eher seine Phrasierungen und seine melodischen Soli.
Aber
und finde ich halt sehr geil bei Dream Theater. Die nehmen sich einfach den Raum zum Improvisieren. Das jetzt vor allem durch Portnoy. Ich glaube, Portnoy war schon immer jemand, der das auch sehr gepusht hat, freier zu spielen. Schau mal, die spielen jetzt wieder ohne Klick. Die haben jetzt nicht mehr diesen Stress, dass eine Production immer dieselbe Länge haben muss. Portnoy kontrolliert wieder die Länge der Songs und die Geschwindigkeit der Songs. Das merkst du bei manchen Songs, weil die echt schnell sind. oder halt schneller, also deutlich schneller als auf der Platte. Aber die nehmen sich halt auch Platz, dass sie halt sagen, okay, hey, hier haben wir mal jetzt vor dem und dem Song, das war jetzt auf der letzten Tour vor dieser berühmten Ballade von der Falling into Infinity, ich vergesse immer den Namen.
Hollow Years.
Hollow Years, ja genau.
Hollow Years.
Vor Hollow Years hat er halt ein sehr langes Solo gespielt. Da hat Jordan Rudess nur die Keyboard, die Akkorde gelegt. Petrucci hat was drüber gelegt. Ich meine, er hätte zwar auch, weil das ist auch das nächste Ding, kann sein, dass er das Solo vielleicht die ersten Mal improvisiert hat. Aber wenn du auf Tour bist und wenn du 60 Shows hintereinander spielst,
natürlich,
du spielst
dann findest
irgendwann
du dann
einfach dasselbe Solo.
Ja. Es gibt ja auch eine Sicherheit, ne?
Ja, ja, dass
es funktioniert.
Genau, das ist aus dem Improvisierten wird zum Komponierten. Dadurch, dass du halt immer wieder dasselbe quasi spielst. Aber die nehmen sich halt den Platz. Oder ganz berühmt in den Budokan, Live at Budokan, gibt es so einen langen Jam, wo tatsächlich nur Portnoy, Rudess und Petrucci halt so miteinander jammen. Mega geil. Das heißt, die nehmen sich den Platz dafür. Der Rest ist aber sehr kalkuliert.
Ja. Ich kann mir aber auch durchaus vorstellen, dass es Gitarristen gibt, die einfach gar nicht gut improvisieren können, aber extrem gut darin sind, zu komponieren. Sie so
das ist, ne? Das, ja, ist, natürlich. Das, das ist der nächste Punkt.
Tim Henson.
Weil, man darf
ja
auch nicht vergessen, genau. Improvisation ist einfach nur Komposition in Echtzeit. So. Und vielleicht fällt es dem einen etwas leichter, in Echtzeit viel Gedanken zusammenzufassen, und der andere braucht halt ein bisschen länger, aber kann es dann halt sehr cool rüberbringen. Ne?
Ja, und das hast du halt im Metal, halt hast du das doch echt oft, weil du hast Metal weniger die Konfrontation, dass du was improvisieren musst.
Richtig.
Wenn du jetzt zum Beispiel mal eben einen Gitarristen nimmst wie Tim Henson, ist ein gutes Beispiel, und einen Paul Gilbert. Paul Gilbert kommt aus einer Zeit, einer Generation, wo das so normal war, dass du die Gitarre in die Hand nimmst und einfach jamst. So. Und dass so ein bisschen die Jam-Kultur auch ein großer Bestandteil deines Instrumentes ist. Was ich persönlich ja auch mag. Ich liebe es ja auch, mich einfach hinzusetzen und los geht's. Oder wenn ich jetzt, wenn ich und Fabian jetzt im selben Raum sitzen würden, wir würden irgendwann die Gitarren in der Hand haben, würden aufhören, an uns selber rumzuspielen und anfangen, halt irgendwie miteinander Gitarre zu spielen, meinte ich natürlich. Ja. Und ja, aber jetzt, wenn du nicht mit sowas groß geworden bist, wenn du jetzt nicht nie in diese Kultur reingekommen bist, das war ja auch bei mir viel das Studium letzten Endes, was dazu gebracht hat, dass ich improvisieren kann, dann lernst du auch diesen Skill nicht. Und das ist ja auch okay, das muss ja auch nicht jeder. Ja. Ich kenne auch viele wirklich sehr, sehr geniale Musiker, die halt sagen, nee, sie brauchen ihre Zeit, um was auszuarbeiten.
Ist ja auch in Ordnung.
Ist ja okay. Ne? Ja. Ja, absolut. Oder du merkst es, und ich gehe jetzt nochmal zurück auf dieses Beispiel mit Obscura. Weil da war was sehr, sehr Interessantes, so das, was Interessantes in den letzten Jahren passiert. Für die, die Obscura jetzt erstmal nicht so auf dem Schirm haben oder nicht so kennen, ist eine sehr technische Death-Metal-Band. Wir hatten einige der fast alle Lead-Gitarristen bisher hier im Podcast. Tom Geldschläger, Raphael Torillo, Christian Münzner, vor allem die drei. Und Christian Münzner war damals der erste richtige Lead-Gitarrist von Obscura. Bevor Christian eingestiegen ist in die Band, hatten die schon eine Platte draußen, aber die war sehr unerfolgreich. Und erst mit den Platten mit Christian oder auch mit Hannes Crossmann am Schlagzeug ist das so ein bisschen halt, hat es geboomt. So, und da kamen dann die legendären Soli von Christian, die dann zum Beispiel die Gitarristen nach ihm, weil er ist 2013, glaube ich, ausgestiegen oder 2014, die Gitarristen nach ihm, die mussten das natürlich auch dann so umsetzen, so spielen. Beziehungsweise der Raphael Trujillo, der, also zwischen Raphael und Christian war noch der Tom Goldschläger, der hat nie live gespielt, der hat nur auf der sogenannten Acroasis-Platte gespielt, und der hatte halt zum Beispiel einen sehr individuellen Stil mit Fretless-Gitarre und eine sehr individuellen Technik. Und dann ist der Raphael eingestiegen, war, glaube ich, 22 Jahre alt, stand auf ziemlich großen Bühnen und hat halt diese Soli nicht eins zu eins nachgespielt, weil ich glaube, der 3 Wochen vorher gesagt bekommen hat, dass er spielen soll.
Krass.
Und dann halt auch nicht die Zeit hatte, die Soli eins zu eins zu spielen. Und dann aber hat er einen Shitstorm abbekommen. Oi, das ist heftig. Also da muss man mal gucken. Es gibt irgendwas von 2016, eine Live-Show, Motor, irgendwas heißt das Festival, irgendwas mit Motor drin. Und die Kommentare darunter, weil er gerade so von den Songs Acroasis und so nicht die Soli eins zu eins nachspielt. Ah, das ist brutal. Das ist brutal, nur weil er seine eigenen Sachen gemacht
hat. Keine nette Fangemeinde, ne?
Nee, das ist. Ich meine, später hat er die Soli, als er dann ein bisschen Zeit hatte, auch eins zu eins nachgespielt. Ich glaube, ohne da dem Raphael jetzt die Worte in den Mund zu legen, aber ich glaube eher aus einem Pflichtbewusstsein heraus, weil er sich denkt, okay, ich muss es für die Fans machen. Ich könnte mir vorstellen, auch von Raphaels Background, weil Raphael ist auch ein sehr geiler Jazz-Gitarrist, ein Fusion-Gitarrist, hätte er wahrscheinlich lieber eigene Sachen auch gemacht. Aber musste das quasi dann so ein bisschen machen und konnte es dann auch machen, weil Raphael, brauchen wir gar nicht drüber zu reden, ist ein genialer Gitarrist.
Klar.
Aber als Raphael ausgestiegen ist, ist der Christian wieder eingestiegen. So als Reunion-Ding. Und Christian ist, wissen wir alle, auch ein genialer Gitarrist, technisch super geil, aber kann die Sachen vom Raphael nicht spielen unter anderem wegen auch seiner Krankheit, wegen der fokalen Dystonie, da haben wir ja im Podcast auch schon mal drüber gesprochen, musste da eigene Soli schreiben. Das war wieder ein Fall, wo ich mir dachte, das kann ich verstehen. Da habe ich auch einen Christian sehr verteidigt, weil der hat auch Shitstorm abbekommen, dass er die Soli vom Raphael nicht 1:1 nachspielt. Aber da fand ich, habe ich mir selber den Vergleich gesetzt, wie würde das sein, wenn jetzt Marty Friedman wieder zurück zu Megadeth gehen würde? Marty Friedman könnte keinen Kiko Loureiro-Solo im Ansatz spielen. Marty Friedman könnte keinen Chris Broderick 8-Finger-Tapping-Ding spielen. Never ever. Aber ich glaube, jeder Fan wäre eigentlich so dankbar bei Megadeth, dass Marty Friedman wieder mit dabei ist, dass man da darauf verzichten kann, weil man ja weiß, okay, es ist Marty Friedman da, er hat das Recht, seinen eigenen Soli zu machen. Ich glaube, da ist ihm keiner böse drum, wenn er da dann halt die Soli vom Kiko
kommt
oder
kommt tatsächlich vom auf den Status an, muss man dazu sagen. Es ist echt
absolut.
So. Das ist wirklich so.
Absolut.
Also, das ist krass.
Es gibt eine lustige Geschichte mit Christian. Christian, sofern du das hier hören solltest, es tut mir sehr leid, ich muss dir jetzt einfach mal erzählen. Weil die
hört
sehr lustig
keiner
ist.
Zu. Keine
Angst. Hört ja eh keiner zu, ja. Es gibt den Obscura-Song namens Modification of a Vulgar Sun. Der ist von dem vorletzten Album mit dem Raphael Trujillo noch. Geniales Ende, aber mit so die krassesten Arpeggios, die der Raphael hier geschrieben hat. Die haben den Song live gespielt, als Christian dann in der Band war. Christian erzählt mir irgendwie 3 Tage vor Tourbeginn oder 4 Tage vor Tourbeginn, der hat den Song gelernt und hat den gespielt bis zum Solo. Das normale Solo ist okay, weil tatsächlich der Raphael in seinen Soli bei Obscura technisch sehr zurückgehalten hat. Der hat sehr melodisch gespielt und hat dann halt mehr so in so Arpeggio-Sections oder in so Unisono-Harmony-Sections hat halt richtig gezeigt, was er kann. Mega, mega geil. Und Christian hat das bis zum Solo gelernt und hat dann gedacht, okay, nach dem Solo, ach, da kommt dann nochmal der Refrain, alles gut. Und hat halt nie diesen Song bis zum Ende gehört. Und am Ende hast du halt diese ikonische, ultra schwere Arpeggio-Section.
Oh, shit.
Und hat auch gemeint, scheiße, ich hab das gar nie gehört. Und hat sich dann halt so eine eigene Tapping-Geschichte ausgedacht. Das war auch cool so, aber weil er hätte die originalen Arpeggios auch mit seiner Hand und so, das hätte er auch nicht spielen brauchen, aber hat dann so seine eigenen Sachen gemacht. Das war auch cool. Aber dachte ich mir auch, ach, Christian, süß.
Das ist krass, ne?
Geil, ja. Passiert. Ja,
aber kann man sagen, dass Bands, die mehr improvisieren, weniger Stress haben?
Nee, überhaupt nicht.
Ja,
glaube ich nicht.
Nein.
Würde ich sagen. Du hast ja den Stress, dass du in diesem Moment, wenn du dann nicht ablieferst oder keinen guten Moment hast, ist halt auch nicht geil. Ne? Also ich glaube, das ist beides gleich schwer.
Du bist halt viel mehr abhängig von der Tagesform, glaube ich auch.
Ja,
das stimmt.
Wie du improvisierst. Und ein gutes Beispiel dafür, wie viel Stressimprovisation sein können, das finde ich immer Alan Holdsworth. Weil der war ja nie happy mit seinen Improvisationen. Und da, ich glaube, du brauchst so ein gewisses Maß an Selbstbewusstsein, um zu sagen, hey, okay, war heute so, gutes. War eine Reise, ich gucke da jetzt nicht mehr hinterher, sondern ich gucke weiter.
So. Ich glaube, das ist echt auch am gesündesten. Ne? Weil Room for Improvement ist immer, egal wo du bist und was du machst. Ne? Von daher. Aber ich glaube nicht, dass es tatsächlich stressfrei ist. Überhaupt nicht. Ich glaube, beides hat seine großen Vor- und Nachteile. Weil es ist manchmal auch super geil, wenn du geschriebene Sachen hast, die du dann live noch mal verfeinern kannst, wo du dann sagen kannst, ey, ich versuch's noch mal einen Ticken geiler an der Stelle. Oder du verbesserst dich ja auch. Und dann kannst du auch gleichzeitig an deiner Technik ein bisschen feilen, weil du halt nichts aus dem Moment jetzt irgendwie spontan machen musst. Ne?
Das absolut.
Ist auch geil.
Ne? Vor allen Dingen, wenn man eine Tour macht und jedes Mal bei jedem Konzert was Neues improvisieren muss.
Ja, das macht man niemand.
Hängt das auch aus der Nase wahrscheinlich.
Ich kann mir kein Mensch erzählen, dass niemand immer was ganz Neues
improvisiert. Das geht ja nicht. Ne?
Bullshit.
Ja.
Sorry.
Nee, das sind, also wer wirklich denkt, Improvisation ist immer frei und immer neu, der hat noch nie wirklich improvisiert, weil Improvisation, du hast gewisse Patterns, du hast gewisse Phrasen, gewisse Licks, die du halt immer wieder wiederholst und reinbringst.
Ja. Weißt du, wie man es vergleichen kann im Alltag? Komposition ist Film, Improvisation ist Theater. Wenn du es so willst. Vielleicht ein bisschen. Könnte man so verstehen. Das ist die Interaktion mit dem Publikum. Bei der Komposition ist niemand da. Du wirst zwar beobachtet, aber du hast es in deinem Kämmerchen.
Stimmt. Du hast halt die Zeit. Ich meine, okay, Theater ist auch eingeübt und einstudiert, aber das ist natürlich halt im Hier und Jetzt.
Ja.
Das ist im Hier und Jetzt. Und da musst du abliefern. Bei einer Komposition kannst du dich halt hinsetzen, kannst dir die Zeit nehmen, kannst Guitar Pro machen, kannst Dinge schreiben, alles, die du erst noch nicht spielen kannst, so wie ich das immer mache. Ja.
Aber das ist doch geil, weil dadurch entwickelst du dich doch auch. Ne? Ich glaube, man muss komponieren, um gut, gut improvisieren zu können. Ich finde das super wichtig.
Ich glaube, man muss beides machen, wirklich. Ich glaube, das ist ein guter Punkt. Ich glaube, beides ist sehr wichtig und richtig, weil du dich ansonsten, wenn du nur improvisierst, auch nie weiterentwickelst.
Richtig.
Weil du nie neues Vokabular lernst, du nie auch ein bisschen aus deiner Komfortzone rausgehst. Improvisieren ist immer auch ein Teil deiner Komfortzone. So. Und da muss man sich halt manchmal hinsetzen und mal überlegen, okay, wie kann ich jetzt was Neues reinbringen? Vielleicht ein neues Lick, eine neue Idee oder sonstiges. Und das dann versuchen, ich finde, das ist der Schritt danach, versuchen, das dann aus dem Komponierten ins Improvisierte rüberzusetzen. So. Mhm. Aber erstmal muss das Komponierte da sein, ja. Und ansonsten spielt es halt immer dasselbe, ja.
Genau. Ich finde es halt irgendwie immer wichtig, dass man so Melodielinien hat, auch beim Improvisieren. Dass es so ein Erkennungsmerkmal da ist für so eine Improvisation.
Ja, es sollte nicht nach Üben auf der Bühne klingen.
Genau.
Im Idealfall
und, sollte und dass schon. Man sich halt dieses nimmt, dieses Shape und dann damit daraus was macht.
Absolut.
Ne?
Motivik ist super wichtig. Ist super wichtig in der Rhythmik, in der Improvisation, in der Melodik. Absolut. Was vielleicht zu dem Punkt ein bisschen führt, was vielleicht der Aufhänger von dieser Diskussion auch war, ist halt Andy Timmons für mich gewesen. Wie die Leute in unserem Discord, wir haben ja unseren Discord-Server mit Challenges und mit Diskussionen über Gear und sonstiges. Link findet ihr dazu natürlich in der Podcast-Beschreibung. Da habe ich ja geschrieben, dass ich jetzt in letzter Zeit für mich Andy Timmons sehr entdeckt habe. Ich bin auch gerade dran, mit ihm ein Interview zu bekommen und so Geschichten. Wird sehr, sehr cool, weil ich finde gerade diese Platte, This Was Then, This Is Now, glaube ich, heißt sie oder so ähnlich. Mega geile Platte, also die berühmte mit Groove or Die, mit Electric Gypsy und so. Ja. Eine Hammer-Platte. Auch dann diese, ich glaube, Resolution heißt die Platte. Da spielt er nur im Trio zum Beispiel. Die kam 2009 oder so. Auch mega geil. Die In-Ecstasy ist genau die ersten beiden, die er da rausgehauen hat. Also Hammer-Gitarrist. Ich bin so von den Socken gewesen, als ich den gehört habe. So gefühlvoll, so toll, so schön. Aber er catcht mich nicht live. Er catcht mich aktuell nicht live.
Krass. Okay,
finde ich hart,
das zu hören. Aber gut.
Ja, ich müsste ihn vielleicht mal richtig live sehen. Bewusst live sehen. Aber jetzt in YouTube-Videos finde ich ihn aktuell live in seinen Soli nicht mehr geil, weil er eine Sache macht, er improvisiert mittlerweile die Soli. Und das war ja so ein bisschen der Aufhänger von dieser Diskussion auch. Ich finde nämlich auf Platte schreibt er geilere Soli, weil man merkt, okay, er hat da Zeit. Live, er macht das noch nicht so lange mit dem Improvisieren. In den 2000ern, Anfang der 2010er, hat er die Soli immer relativ nah gespielt, wie auch auf der Platte. So, das sagt er auch selber von sich. Es gibt mit ihm diesen Talk mit Martin Miller zusammen und da sagte er, Martin, das mit dem Improvisieren ist noch relativ neu bei ihm auch. Ich meine, okay, der Talk ist, glaube ich, von 2016, also auch schon 10 Jahre her, aber er hat so halt früher halt immer viel die Soli nachgespielt. Und ich kann es voll und ganz verstehen, wenn ein Künstler sagt, boah, ich spiele dieses Solo jetzt, hab das jetzt 15 Jahre gespielt, ich will auch mal was anderes spielen. Vollkommen d'accord mit. Aber ich finde, er rutscht halt beim Improvisieren leider sehr oft in langweilige Klischee-Blues-Phrasen rein. Und mir fehlt echt so viel Spirit, den halt auf den Platten da ist. Die geile Rhythmik. Wenn man sich halt Groove or Die zum Beispiel, so ein Beispiel, das ist ja auch unsere Challenge gerade bei im Discord-Server. Und das Solo dort, die Solis sind der Hammer, groovy. Und er geht durch verschiedene Stilistiken durch. Mal funky, mal mit Wawa, dann wieder ein bisschen technischer. Super geil. Und ich habe ein paar Live-Sachen gesehen. Boah, da fand ich halt wirklich, war es die ganze Zeit Blues-Phrase. Oder ein guter Vergleich ist halt eben auch die Session zwischen Martin Miller und Andy Timmons. Weil Martin ist ein Gegenteil davon. Martin ist ein geiler Improvisations-, also beherrscht die Improvisationstechnik voll und ganz. Da haben wir ja auch hier auch schon, glaube ich, 2, 3 Podcast-Folgen mit ihm gemacht. Wenn einer weiß, wie improvisieren geht, dann der Martin. Aber der Martin hat, glaube ich, auch in unserem Podcast uns ja auch gesagt, die Soli von den Sessions sind ausgeschrieben. Auch aus gutem Grund. oder sind einigermaßen ausgeschrieben, auch aus gutem Grund, weil es halt einfach Sicherheit gibt. Weil er halt beim Spielen nicht darüber nachdenken muss, was spiele ich jetzt gerade.
Da sind wir wieder bei dem Respekt auch den anderen Musikern gegenüber. Wenn du da eine Session filmst über eine halbe Stunde und du denkst dann, ach ja, hier improvisiere ich, ah Mist, hat nicht geklappt, Leute, nochmal.
Ja, ist genau, nicht sowas geil. Zum Beispiel. Ja. Und du bist halt, Martin hat ja gesagt, er ist mit seinem Kopf in der Session, ist er halt bei, läuft die Kamera, funktioniert das, ist die Technik gerade. Das geht in seinem Kopf ab, wenn er in diesen Session-Dingern ist. Die Sache ist halt bei Martin, wenn man Martins Stilistik nimmt, ich liebe Martins Stil, absolut geil, aber so wie bei jedem anderen Gitarristen, das hat gar nichts mit Martin zu tun, sondern es hat was mit Gitarristen zu tun, die komponieren, du wirst ab einem gewissen Punkt predictable. Du weißt ab einem gewissen Punkt als Zuhörer, okay, er hat gerade das Lick gespielt, ich wette, das Lick wird danach kommen. Oder, das Lick kenne ich so, weil klar, du wiederholst dir auch wiederholst auch deine Signature-Sachen. Genauso wie hast du auch bei Tom Quayle, hast du bei Petrucci, hast du bei allen so. Und dann hast du auf der Gegenseite Andy Timmons, wo du merkst, der improvisiert das, glaube ich, gerade sehr frei. Aber es ist halt irgendwie nicht so geil wie das, was Martin macht. Weil Martin ist durch den kompositorischen Aspekt auch viel mehr on point. Martin, dadurch, dass er sich halt Zeit genommen hat, weiß halt eher, wie spiele ich die Akkorde aus? Wie bringe ich das Lick rein? Und da denke ich mir auch, so eine Mischung aus beidem, das wäre halt auch nochmal super geil. So ein bisschen mehr das Freiere. Wie gesagt, ich kann aber auch da Martins Situation voll und ganz verstehen. Aber auch so ein bisschen halt eben mehr wieder in die Komposition rangehen, wie bei Andy Timmons, wie das früher war. Weil wie gesagt, ich finde ihn live, von dem wir improvisiert, echt nicht so spannend.
Aktuelle Sachen gar nicht so viel gesehen. Deswegen war ich so ein bisschen schockiert, als du das gesagt hast. Aber vielleicht müsste ich mir die mal an. Ich habe tatsächlich eher alte Sachen so im Kopf. Ja. Für YouTube gucke ich mittlerweile leider nicht oder zum Glück nicht mehr.
Zum Glück ist wirklich
so. Ja, es nimmt einfach so viel Zeit weg.
Du verbringst Zeit im Real Life.
Nee, ja auch, aber mehr mit anderen Sachen. Und ich glaube, die letzten Videos tatsächlich so 2000er.
Ja, 2010, da
2011. Deswegen weiß ich nicht. Keine Ahnung. Aktuell könnte ich nicht viel sagen. Ich habe einmal, was ich sehr, sehr geil fand, aber das war ja auch kein Konzert. Das war dann, wenn er irgendwie bei The Pedal Show ist und sein Pedalboard vorstellt und da halt ein bisschen spielt und so. Und da finde ich das halt immer schon sehr, sehr geil, was er macht. Ne? Aber absolut. Das ist ja jetzt auch ein anderer Background. Ne?
Und wie gesagt, das ist ja auch nicht schlimm. Wie gesagt, Andy Timmons sagt ja selber, er hat ja jetzt quasi damit angefangen. Und wenn du den mal vergleichst mit einem Guthrie Govan, der, finde ich, da in der Improvisation auch ab einem gewissen Punkt natürlich die Licks wiederholt. Irgendwann kennst du auch die Guthrie-Licks, aber da halt, ich glaube, es gibt halt nach wie vor keinen, der so spielerisch und so interessant irgendwie improvisiert wie er. Er ist aber jemand, der das halt wirklich, seitdem er 4 ist, macht quasi. So, und das ist natürlich, ist dann da dieser Skill noch mehr trainiert, weil Improvisieren ist ein Skill, den man trainieren muss. Das ist nichts, was einfach so heraus passiert, sondern du musst das aktiv trainieren wie ein Muskel, die Improvisation. Und wenn du das halt, wenn du halt jetzt das noch nicht so machst und vor allem vielleicht auch, das weiß ich nicht, aber vielleicht auch jetzt nicht so das Feedback bekommst, wenn du jetzt zum Beispiel schon ein sehr, sehr geiler Gitarrist bist, und dann halt improvisierst, ist die Fallhöhe da, aber dann hast du das auch wahrscheinlich nicht so, dass dir jemand wirklich ehrlich sagt, ey, naja, da hast du, aber da könnte vielleicht das. So, mir passiert das zum Beispiel noch. Als ich vor 2 Jahren bei den Meinl News Days habe ich ja 2 Songs gespielt, unter anderem ja auch Groove or Die. Und musste das 2-mal spielen und bei beiden Malen, weil so ein bisschen zeitlicher Abstand dazwischen war, bei beiden Malen war der Nico Schliemann mit dabei. Und Nico hat natürlich dann auch zu Recht gesagt, weil ich habe Nico gefragt, ey, hast du ein bisschen Feedback für mich? Zu mir hat er gesagt, ja klar, ein bisschen mehr Vokabular, man hat gemerkt, du spielst viel dieselben Sachen und bist dann mal vielleicht, dir hat es dann an Ideen gefehlt, bisschen mehr Vokabular. Mega gutes Feedback. Wenn ich jetzt Andy Timmons wäre und vielleicht eben dieselbe Problematik hätte, mal rein hypothetisch, sorry Nico, wenn du das hörst, ich leg dir da jetzt die Worte in den Mund, ich weiß nicht, ob Nico das auch so zu Andy Timmons gesagt hätte. Oder jetzt
müsste ich Nico sein. Ja, da wäre der Respekt wahrscheinlich zu gut. Ja, weil nicht, man kennt den auch
weil,
nicht
wie
so.
Gesagt, genau. Dann wächst vielleicht halt auch ein Andy Timmons nicht so wie ein Anfänger, weil halt eben es weniger Leute gibt, die über ihm stehen, die halt auch dann sagen können, jo, mach mal das und das und das so.
Aber ich glaube, dass so jemand wie Andy Timmons reflektiert genug ist von seinem eigenen Spiel, dass er das weiß und halt auch merkt und selber auch sagt, okay, scheiße, ich muss daran arbeiten. Ne? Oder er will auch, vielleicht sieht das auch einfach als Challenge. Weil wenn du, ich sag mal, wie du sagst, wenn du seit 15 Jahren immer dieselben Sachen spielst, dann willst du vielleicht auch einfach mal was anderes und dafür musst du halt erstmal ins Wasser springen. Ne? Das ist leider so.
Absolut, absolut.
Aber also, wäre mal interessant, das aus ihm selber rauszukitzeln. Ihn mal wirklich da ganz bewusst mal zu fragen, auch wenn das vielleicht so ein bisschen.
Das wäre ja vielleicht, ey, wenn ich das Interview mit ihm hab.
Ey, mach das. Ja
grad, wäre das ja echt eine interessante Frage auch.
Es muss ja nicht respektlos sein, überhaupt nicht, ne?
Ey, du Wichser, warum kannst du eigentlich so schlecht improvisieren?
Ey, mach das war, was, ja wohl, Junge. War ja wohl der letzte Scheiß.
Also, der Gary Moore hätte das Lick aber jetzt anders gespielt hier.
Der hätte jetzt 15, 17, 19 gespielt.
Ein kurzer Einwurf vom Zukunftsjustin aus der Regie, denn diese Folge wurde vor ein paar Wochen schon produziert. Ich muss sagen, ich habe in den letzten Wochen mir noch ein paar Videos vom Andy angeschaut, ein paar aktuellere Videos, denn die Videos, auf die ich hier referenziere, sind so 5-6 Jahre alt. Und ich muss sagen, er macht sich. Er hat da über Jazz-Standards gespielt, die auch nicht ohne sind, die kenne ich auch noch sehr gut aus meiner Jazz-Zeit. Er macht sich. Also er arbeitet wirklich dran und es entwickelt sich in eine sehr, sehr gute Richtung. Und ich tue dem kleinen Andy mal auf die Schulter klopfen, als ob ich das Recht dazu hätte, obwohl ich ganz genau weiß, dass Andy mir in sämtlichen musikalischen Skills sowas von erhaben ist und über mir steht. Muss ich sagen, doch in der Improvisation, Andy, du machst dich. Also lohnt sich, die neuen Sachen noch anzuschauen, die aktuell so auf Instagram etc. postet. Das ist sehr cooler Kram dabei.
So, beim Timmins ist das bei mir so, ich habe tatsächlich nur so Live-Sachen von dem gesehen und dachte so, was finden die da an dem? Jetzt ohne Scheiß, weil ihr immer gesagt hat, boah, der ist voll geil und das musst du ja mal anhören. Und ich hatte halt Live-Sachen und ich hatte den ja auch auf der Guitar Summit live gesehen. Fand das ja so okay, ne? Und als du jetzt mit der Challenge gekommen bist, Justin, und ich mir dann doch mal auch so ältere Songs mir angehört habe, ist mir das auch aufgefallen, dass es eigentlich viel geilerer Stuff ist, als das, was ich bisher jetzt so, also auch YouTube-Videos und halt Guitar Summit, was ich halt live quasi gesehen habe, ne? Aber das ist total krass eigentlich. Aber auch, ich finde es aber auch irgendwo mutig, als Gitarrist diesen Weg dann zu gehen, von das zu verlassen. Zu sagen, ich will vielleicht ein bisschen freier sein, weil ich möchte improvisieren, weil das fühlt sich für mich besser an oder so, ne?
Ja.
Das finde ich eigentlich ganz cool. So. Ist nur die Frage, wie man es dann vielleicht am Ende noch verbessern kann. Also,
die Improvisation, ach, da gibt es viele Wege. Am besten sich die Improvisationsfolge von Let's Talk Guitar als erstes anschauen.
Genau. Mitschreiben.
Dann, da gibt's viele Wege, wie man seine Improvisation verbessern kann. Ich glaube, der einfachste Weg ist halt einfach Vokabular verbessern und den Ausdruck da drin. Wie gesagt, da muss man Improvisation einfach wie Sprache sehen.
So. Ja.
Und wenn ich die ganze Zeit Wörter falsch sage, so wie ich das ja auch hier im Podcast immer mache,
auch super viel,
demonstriere.
Ja. Super viel transkribieren, vielleicht auch oder nachspielen, sich neue Ideen holen und so. Das braucht halt Zeit auch.
Und halt einfach dann live praktizieren. Und das ist etwas, ich bin da gespannt, wo die Reise hingeht, weil man merkt schon, also jetzt zum Beispiel in der Metal-Produktion, es ist ein bisschen zurückgegangen. Und das wäre ja auch mal ein bisschen interessant zu beobachten, warum ist das eigentlich so zurückgegangen? Und ich würde sagen, ein ganz großer Teil, warum manche Leute vielleicht, oder warum weniger gejammt wird, einfach jetzt mal, interessante Theorie ist, wegen YouTube.
Ja.
Einfach wegen dem Fakt heraus, dass du heutzutage die Möglichkeit hast, eben, dass alles gefilmt wird und alles direkt online ist. Und ich kenne berühmte Gitarristen, die mittlerweile sagen, nee, wenn ich, das muss vertraglich abgewickelt sein, damit ich irgendwie improvisiere oder so, oder ich muss Kontrolle über das haben, was veröffentlicht wird, weil, wie gesagt, du hast die Fallhöhe. Du hast die Fallhöhe, dass du bist ein genialer Gitarrist, du wirst geliebt auf der Welt von ganz vielen Gitarristen. Und wenn man improvisiert, kann das halt jedem passieren, auch einem Gast. Dass du halt mal Lick versemmelst. Auch in Anton Operim habe ich schon Videos gesehen, wo er dann auch mal einen Lick versemmelt. Das kann passieren. Das passiert jedem von uns.
Natürlich.
Aber dann ist natürlich die YouTube-Bubble direkt halt wieder, wir haben es ja schon mal angesprochen hier, der kann das Lick nicht spielen, Technik da, bla 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 bla.
So. Ist doch fake.
Ganz ehrlich, was ich dazu sagen würde, ist immer leicht gesagt, ne? Aber ich würde einfach sagen, fuck off, ist mir doch scheißegal.
Ja, genau.
Aber es ist immer leicht, ich weiß, es ist immer leicht gesagt, wenn du dann in der Situation bist, ist es nämlich wieder anders. Wenn du einen Shitstorm abbekommst, kannst du das nicht mal eben leider so abfeuern. Ne?
Ja, wenn du halt gerade ein Business auch daraus führst,
natürlich,
dass du ein technisch geiler Gitarrist bist, also jetzt gerade dann auch mit der nächsten Generation, ist das ja dann doch ein bisschen zurückgegangen. Es gab so ein paar Live-Geschichten, wo es sowas immer mal wieder gab, aber auch ich finde, da war die YouTube-Kultur echt kacke drüber. Ein gutes Beispiel ist das John Petrucci Camp. Und gerade beim dritten John Petrucci Camp von, ich glaube, 2018 oder 19, gibt es so zwei große Jams. Und da ist halt, die Besetzung ist in dem einen Tosin, John Petrucci, Andy James
Oh ja, das legendäre.
So ein Typ, den ich nicht kenne. Mhm. Und Guthrie Govan. Mhm. Und das, ja, das ist halt schwierig so. Aber ich finde es dann halt kacke, wenn die YouTube-Kultur oder wenn dann die YouTube-Kommentare sind, oh, Andy James spielt die ganze Zeit ein dasselbe Lix, oh, Guthrie Govan, das ist der Größte, das ist der Beste, bla bla bla. Und die verstehen den Kontext doch gar nicht. Oder die zweite Besetzung war Jason Richardson, Tony McAlpine, wenn ich es jetzt gerade richtig im Kopf habe. Auf alle Fälle war da Rusty Cooley mit dabei. Mhm. Und da gab es ganz viele Kommentare, die sind, wir sind nicht mehr in den 80ern, Rusty, spiel auch mal ein anderes Lick, bla bla bla. Und da kann ich es verstehen, dass dann halt ein Rusty Cooley, wenn man halt auch so einen Shitstorm anbekommt, von solchen Trotteln, natürlich einfacher gesagt, fuck you, ist halt immer einfach gesagt, aber kann auch verstehen, dass so jemand sagt, ey, okay, ich möchte nicht mehr, dass sowas von mir in der Öffentlichkeit ist.
Traurig, ich bin raus aus dem Jam. Diese Kultur so ist, das ist eigentlich das Traurige. Das ist das.
Aber vielleicht liegt es auch ein bisschen daran, dass man auch heutzutage weniger in Proberäumen ist. Es ist, also jetzt so kleinere Trüppchen, ne?
Nee, weil ich glaube,
früher war das ja so.
Damit was ja zu tun, ja. Glaube ich einfach damit was zu tun, wie die ganze Industrie aufgebaut ist. Auch wenn du mal, du musst ja nur Instagram aufmachen. Du findest ja alles nur immer im bestmöglichen Format, am besten poliert, alles astrein. Egal wo.
Das hattest du damals halt nicht die Möglichkeit. Nee,
das ist das echte Leben nicht. Das ist das Ding. Das ist einfach überhaupt nicht real. So, ich sehe nirgendwo irgendwo mal eine Proberaum-Session oder so. Nirgendwo.
Das ist schade.
Nur unter den Freaks, wo du wirklich weißt, okay, das sind coole Jungs oder so, die trauen sich dann auch mal irgendwie sowas zu machen, wo du sagst,
dieser Bassspieler aus Köln, mega. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt.
Aber ja, das ist traurig. Ich meine, ich bin ja auch in so einer Rolle, dass ich auch schon drauf achte, okay, was wird von mir veröffentlicht?
Ist auch verständlich.
Manchmal habe ich die Momente, wo ich mir denke, okay, fuck it. Weil ich möchte ja den Leuten auch zeigen, das ist das Leben. Und ich merke auch, es gibt auch einen großen Teil, der das sehr wertschätzt. Also ich weiß zum Beispiel, ich habe vor kurzem auf Instagram ein Video abgeloadet. Das hatte ich schon vor einem halben Jahr auf YouTube gemacht. Das ist einfach mich 2 Minuten lang jammen über einen Backing-Track. Und das mit Fehlern, mit Katze, die im Hintergrund miaust, mit mir, war der super, einmal sagt, weil ich einfach ein Arpeggio verkackt habe. Genau, und das haben Leute dann doch auf YouTube zumindest sehr gewertschätzt, dass das echt war. So.
Genau.
Weil du halt, aber ja, auf der anderen Seite muss ich dann natürlich auch gucken, okay, ich kann jetzt auch nichts veröffentlichen, wo das Picking kacke ist.
Na, oder natürlich, du machst ja ein Business auch, ne?
Ja. Das ist
auch deswegen, verständlich.
Ich verdiene auch mein Geld damit. Und natürlich ist bei mir auch nicht jeder Picking-Run mega, mega gut. Es ist auch irgendwann nicht. Aber es gab mal eine Situation mit Megalife zum Beispiel, da hat der Gitarrist einen Song gefilmt, den wir da das erste Mal gespielt hatten im Proberaum. Und das Solo hatte ich halt noch nicht gelernt, wie das geht, weil das war auch ist auch schwer zu lernen. Mhm. Kann mir auch gleich mal dazu kommen, improvisierte Soli lernen und nachspielen.
Oh Gott.
Ist auch noch ein Punkt, weil das war von Chris Poland, der hat das Solo rein improvisiert. Und ich habe dann halt voll den Rotz hingedudelt und habe ihm auch gesagt, ey, bitte nimm das wieder runter, weil ich war halt auch gar nicht vorbereitet dafür, dass das gefilmt wird jetzt. Mhm. Und habe halt einfach irgendeinen Rotz dahin gedudelt und das wird dann veröffentlicht und die Leute sehen das. Das war dann auch ein Punkt, wo ich auch mal gesagt habe, bitte nimm es wieder runter. Ich muss auch eine Qualität wahren. Deswegen kann ich das auch schon verstehen, dass halt eben Leute auch vielleicht ein bisschen eben Kontrolle drüber haben möchten, was im Internet veröffentlicht wird und was nicht so, weil halt eben, wie gesagt, auch ein Business und eine Karriere dahinter steckt letzten Endes. Ich meine, es ist ja bei anderen Karrieren auch so. So Sportler zeigen sich ja auch ungern in ihrer Massephase, wo sie halt auch mal ein Börchlein haben oder so oder nicht in Topform sind oder so. Das heißt, da eine gute Balance finden, aber ich kann es, wie gesagt, verstehen, dass das da ein bisschen runtergeht, weil in den 90ern, ich meine, da gab es das ja ständig. Das wurde halt eben nicht so oft gefilmt, deswegen finde ich auch so Footage-Aufnahmen mega geil. Diese berühmte, legendäre NAMM-Session, Ibanez NAMM-Party.
Oh ja, da stimmt.
Da ist dabei Andy Timmons.
Paul Gilbert,
Sean Lane, hier Alex Skolnick. Ich glaube auch irgendwie noch entweder Petrucci oder irgendeiner von denen. Mhm. Aber so geil, wie die spielen. Und das ist halt, da siehst du auch den Humor auf der Bühne, wie die improvisieren. Weil die Story dahinter ist ja, Paul Gilbert spielt nach Sean Lane. Und Sean Lane ist halt einfach einer der krassesten gewesen. Also ultra, wie der gespielt hat. Das ist so schade, krank, dass der so früh verstorben ist. Aber ultra, wie der gespielt hat. Und Paul Gilbert hat sich halt gedacht, fuck, da werde ich nicht gegen ankommen.
Ja, stimmt.
Was macht Paul Gilbert? Er singt in seine Gitarre in Arpeggio rein, drückt auf den Looper und tut so, wie als ob er das mit den Zehen spielen würde oder so. Also das kann man sich mal angucken. Oder das 90er, 90s Anniversary Ibanez Festival, wo auch dann Steve Vai, Paul Gilbert
Andy Timmons. Super geil, genau, auch Cry for You spielt er da. Sehr geil, ja.
Und da finde ich es halt auch interessant, eben die verschiedenen Stilistiken sich halt mal zu analysieren, weil die kommen am besten heraus, wenn du halt eben, finde ich, auch die improvisierte Seite hast. Ich finde, da kommt so am besten die eigene Stilistik raus, weil Improvisation ist ja letzten Endes der Spiegel des inneren Spielens, so. Wenn ich verstehe.
Oh Gott, bei mir ist das Chaos.
Ja, aber dann kann, wie gesagt, kann man ja arbeiten. Weil, wie oft hast du schon an Improvisation gearbeitet und Improvisation wirklich aktiv geübt? Ist dann die Frage.
Ja. Ich improvisiere viel.
Weiß nicht, ja, aber macht. Einfach improvisieren heißt nicht Improvisation üben.
Das ist das,
ja, ich, der Fehler, den halt viele machen. Ja, nee. Hm? Einfach improvisieren, damit übst du nichts. Du spielst. Aber du Improvisation
nicht bewusst zu üben, genau.
Ist was ganz anderes.
Ich habe irgendwie Déjà-vu. Ich glaube, das hatten wir schon mal.
Das kann sein. Bestimmt.
Nein, aber ich bin schon mal ganz gezielt hingegangen, dass ich mir sage, wenn ich was improvisiere.
Aber er hätte dich ja gerade gefragt, wie oft?
Ja,
wenn fast du jetzt das mal
mittlerweile eigentlich. Ja, eigentlich versuche ich halt immer bei der Improvisation mittlerweile, wenn ich übe, hinzugehen, eine Melodie zu finden, die auf den Backtrack passt und mich da dran rumzuhangeln, weil ich finde, das macht eigentlich Sinn, also so andere Versionen davon zu spielen und es zu wiederholen und so, das mache ich schon ganz gezielt, also ja, aber manchmal spiele ich auch nur so drauf hin, aber meistens ist es so, dass ich halt auch wirklich sage, okay, das hat mir gefallen, kann ich es reproduzieren? Dann mache ich das aber auch direkt so, ne?
Das ist ja auch ein Anfang. Und da kann man ja halt eben, wie gesagt, sehr systematisch hingehen. Der Martin hat mal gesagt, wenn der Improvisation übt und der spielt irgendwas, was nicht funktioniert, das Erste, was er macht, ist stoppen. Stoppen, Backing-Track stoppen, alles stoppen und gucken, warum hat das jetzt gerade nicht funktioniert.
Dann verbessern.
Na, so krass war ich bisher nicht. Und
dann rangehen. Nicht dann einfach
weiterspielen. Ne?
Ja, das ist ja quasi wie so ein Lernprozess, wie dieses Komponieren halt, da sind wir wieder, Komponieren in Echtzeit, das heißt Pause, erstmal komponieren, dann wieder abrufen und dann wieder versuchen einzubauen, zack, wieder neues Vokabular.
Genau. Der
perfekte Ansatz.
Ja.
Also mir entstehen so auch mal ein paar Ideen. Ne?
Der Martin, der alte Schlingel hier, das gibt's ja gar nicht. Irgendwas wollte ich gerade auch noch sagen zu improvisieren. Fällt euch da noch was ein zu dem Thema? Weil wir kommen langsam ja auch auf die 50-Minuten-Marke zu. Die Zuhörer da draußen wollen zwar immer mehr als 50 Minuten. Es gab noch irgendwas, was ich sagen wollte, aber habt ihr noch was?
Ich überlege gerade.
Improvisieren. Ach, genau. Improvisation nachspielen.
Oh ja.
Finde ich das sauschwer.
Ja.
Weil das hatte ich mit Megalife eben mit Chris Poland. Chris Poland war ein Gitarrist, der seine Soli immer improvisiert hat. Und es gibt vor allem den Song, jetzt zum Beispiel P-Cells ist so der bekannteste aus seiner Zeit, oder Good Morning Black Friday ist auch so ein sehr bekannter Song. Und da wollte ich halt das Solo gerade bei Good Morning Black Friday auch sehr originalgetreu nachspielen, weil ich die Challenge auch nice fand. Bei anderen Soli von ihm, die jetzt nicht so bekannt sind, da improvisiere ich selber. Wir spielen zum Beispiel einen Song, der heißt Die Dead Enough. Und da sage ich, habe ich auch aktiv gesagt, ich möchte ganz gern diesen Spot zum Improvisieren haben. Und dadurch, dass wir jetzt auch nicht jeden Abend spielen, sondern halt einmal im Monat gespielt haben oder spielen, habe ich auch jedes Mal ein anderes Solo irgendwie gespielt. Zum Leidwesen der anderen Musiker. Dazu werde ich gleich auch nochmal kommen. Aber das Solo, was Chris Poland improvisiert hat im Studio nachzuspielen, ist sauschwer, weil du zum Beispiel keine Live-Referenz hast. Du kannst nie gucken, wie hat er jetzt den Fingersatz oder das Lick live gespielt, wie hat er das live selber hinbekommen. Das ist zum einen die Schwierigkeit und zum anderen, du merkst das, wenn was improvisiert ist, weil der Fluss, der Flow ein ganz anderer ist, als wenn du komponierst.
Die Melodik,
das ist sehr, die Rhythmik. Das ist sehr schwierig zu imitieren. So. Aber es ist eine gute Challenge. Es ist auch eine gute Übung, mal improvisierte Soli 1:1 nachzuspielen. Ja,
und vor allem, da gehst du ja, wie du vorhin schon sagst, eigentlich zieht der Musiker sich da aus bei einer Improvisation. Ne? Weil das ist das, was wirklich am tiefsten verankert ist in einem.
Ja.
Weil das kannst du abrufen. Das ist genau, wenn wir uns unterhalten. Das Vokabular, was wir benutzen, ist das, was tief in uns verankert ist. Wir können natürlich auch ein bisschen spielen und irgendwelche neuen Begrifflichkeiten herauslassen, aber das ist eigentlich nicht so tief in uns drin. Das ist ja auch, wir machen ja nichts anderes jeden Tag. Wir improvisieren immer, wenn wir uns unterhalten. Aber trotzdem greifen wir auch dann wieder auf Vokabular zurück. Ne?
Genau, das Vokabular, was wir geübt haben. Ja.
Genau.
Und auch dort ist es natürlich so, auch wie mit dem Reden, dass wenn man sich selber reden hört, dass man sich manchmal denkt, ach, was
um hab ich Gottes da gelabert,
oder um Gottes Willen, wie klingt denn meine Stimme und sonstiges. Die Wahrnehmung ist halt eine andere. Dasselbe auch beim Improvisieren. Ich glaube, das ist auch mit die Challenge beim Improvisieren, die Challenge, die halt Alan Holdsworth zum Beispiel hatte, dass man sich vielleicht oft denkt, boah, ich spiele jetzt hier die ganze Zeit dasselbe. Ich bin gelangweilt von meinem eigenen Spiel oder ich mag mein eigenes Spiel gar nicht. Und da macht es Sinn, halt sich manchmal in die Zuschauerperspektive wieder hineinzuversetzen, weil für die war das wahrscheinlich gerade wow, ein absolut geiles Erlebnis, dich da so spielen zu sehen. Und das waren vielleicht Leaks, die die noch nie voll gehört haben, aber das ist natürlich dann Leaks, die du seit 10 Jahren spielst. So. Und diese Diskrepanz darf man halt manchmal nicht ganz zulassen. Da muss man auch ein bisschen verstehen, okay, wie kommt es jetzt eigentlich beim Zuhörer an? So.
Das ist sehr schwer, weil du halt mit dir selbst am meisten beschäftigt bist. Du kennst dein Spiel wie niemand andere. Na, das ist einfach so. Schwierig.
Absolut, absolut.
Die Frage ist aber, ob du es auch so hörst wie andere.
Ja, nee, absolut
natürlich
nicht.
Das ist
die Wahrnehmung ist eine ganz andere.
Ja. Du nimmst dich das ja selber
klingt
immer
für dich
so
geil und dann hörst du es dir später an und denkst dir so.
Man selber ist, glaube ich, immer sein allergrößter Kritiker. Das ist ja einfach so. Ne? Und dann
ist auch eine gute Balance. Also absolut, ist auch nicht, ist nicht gut, wenn man sich selber auch der größte oder sich selber am geilsten findet. Aber
Gottes Willen,
das andere Extrem, wozu Musiker, glaube ich, halt eben oft neigen, auch im persönlichen, im echten Leben so, ist auch nicht super. Also man kann sich auch mal gern manchmal mögen. Das ist auch etwas, was ich gerade am Lernen bin. Auch mal zu sagen, du bist ein dufter Typ, das darf man auch manchmal, auch beim Gitarre spielen.
Klar.
Noch ein ganz interessanter Punkt mit diesem Improvisation versus Komposition. Das hast du ganz am Anfang auch gesagt, Fabian. Und ja, das stimmt auch in vielen Teilen. Die Bandmusiker hangeln sich auch von einem Solo ran, um zu wissen, wo die sind. Ich habe das gemerkt, wenn du halt mit Bandmusikern oder mit Bandleuten zu tun hast, die zum Beispiel auch nie geübt sind, in Improvisation zu begleiten, weil das muss man auch erstmal können.
Ja.
Wir hatten einen Soundcheck mal mit Megalife und ich bin halt von der Bühne gegangen, weil ich halt ein bisschen hören wollte, wie der Raumsound ist und habe halt einfach ein Solo improvisiert, anstatt das echte Solo zu spielen. Und die Band ist voll rausgeflogen. So. Und dann merkst du halt auch, okay, du musst das Improvisieren begleiten. Das muss man auch können. Und dazu gehört zum Beispiel Form halten. Und das finde ich ganz interessant, zum Beispiel wie Schlagzeuger das machen. Weil für uns Gitarristen, für uns echten Musiker, Anführungsstrichen echte Musiker, die halt auch Töne haben, ist natürlich ein Form halten ein bisschen einfacher, weil wir zum Beispiel, wenn wir sagen können, wir spielen 8-mal die Akkordfolge, dann weiß ich, okay, Akkordfolge 1-mal, Akkordfolge 2-mal, Akkordfolge 3-mal, bis zum 8-mal und weiß dann, okay, die Form ist vorbei. Irgendwann kriegt man da auch ein Gefühl vor, dass man da nicht mehr in Realtime zählen muss, sondern irgendwann weiß man, okay, jetzt waren gerade 4-mal rum, jetzt waren nochmal 4-mal rum. Irgendwann kriegt man ein Gefühl für. Schlagzeuger, die einen ganz anderen Input an Informationen haben, weil die ja keine Akkorde greifen, weil die ja keine Basstöne spielen, weil die ja keine Akkorde spielen mit der Gitarre, die haben ja nur die rhythmische Information erstmal. Und für die ist das super, super wichtig, einen Anker im Kopf zu haben, womit sie diese Form entlang gehen können. Weil für die ist es tatsächlich mit am einfachsten, aus der Form rauszufliegen. Und jetzt aus dem Jazzbereich kenne ich das so, dass zum Beispiel, ich habe nicht da mal die Schlagzeuger gefragt, wie macht ihr das mit der Form, dass ihr die beibehält? Wenn man zum Beispiel sich nicht sieht. Eine Kommunikation ist ja auch nochmal dann was Wichtiges im Jammen, dass man sich anguckt, dass man Zeichen gibt, dass man sagt, okay, hey, du
jetzt
bist dran,
Ende, ja, genau.
Jetzt ist Ende. Das ist auch sehr, sehr wichtig. Aber wenn man sich zum Beispiel nicht sieht und man so die Form beibehalten muss, im Jazz ist das ja so, du hast ein Stück, das hat ein Thema, das hat eine Melodie und über die Akkorde des Themas und der Melodie wird im traditionellen Jazz improvisiert. Das heißt, die sich halt die ganze Zeit beim Spielen neben dem Zuhören zu dem Solisten auch diese Melodie im Kopf weiter mitspielen. Dass die ganze Zeit diese Melodie weiter mitgeht und dass die ganze Zeit vom Hören her im Kopf versuchen, den Song weiter zu folgen. Weil die halt, wie gesagt, nicht diese Information haben. Okay, jetzt habe ich den G7 gespielt, nach dem G7 ist die Form vorbei. Jetzt kommt wieder C Major 7, jetzt bin ich wieder auf eine 1. So eine Information haben die ja gar nicht. Und da ist es halt eben auch ganz wichtig, dass jeder Instrumentalist auch mal versteht, Improvisation gut begleiten zu können. Weil das kann guten gerne in die Hose gehen.
Ja. Wenn du das vorher noch nie gemacht hast, ist das echt schwer. Ne? Du merkst das, ich weiß nicht, ob du das auch hast im Unterricht oder so, wenn du sagst, okay, lass uns mal improvisieren. So, und dann spielst du und dann spielst du irgendwas und der Schüler kommt dann raus, weil er, du musst dich schon auf deinen eigenen Part konzentrieren können. Das ist halt wichtig.
Ne? Genau.
Du musst wissen, was du tust.
Du musst so eine Mischung haben irgendwann aus auch irgendwo quasi einem selektiven Fühlen, dass du halt weißt, okay, wo bin ich gerade in meinem Spielen, aber du auch die Ohren offen hast auf was passiert gerade.
Richtig.
Das beides muss gleichzeitig simultan ein bisschen funktionieren. Und ich hatte vor ein paar Jahren, ich habe die Story hier auch schon mal im Podcast erzählt, mit einem Freund von mir, den habe ich in Hamburg besucht. Der ist klassischer Pianist, aber der mag auch sehr moderne Sachen, der mag auch Jazz-Sachen, ist aber hauptberuflich klassischer Pianist und wurde damit ausgebildet. Und dann jammen wir und ich merke wirklich, der hört mir nicht zu beim Spielen, wenn ich improvisiert habe. So, und ich habe ihm das auch irgendwann mal gesagt, dass ich das sehr schade finde, Und er hat auch gemeint, ja, stimmt, du hast vollkommen recht. Weil als er soliert hat, ich gucke dann so ein bisschen, wie du musst verschiedene Rollen einnehmen. Wo kannst du vielleicht führen? Wo kannst du zum Beispiel merken, ah, okay, er geht mit der Dynamik hoch, ich gehe mit der Dynamik hinterher. Oder, ah, okay, ich merke, wir brauchen hier ein bisschen was Neues. Ich strumme jetzt mal Akkorde, anstatt dass ich sie mit den Finger picke. Ich bringe ein bisschen Tempo rein, ich bringe ein bisschen Dynamik rein. Also man muss sich dann auch im Moment manchmal seiner Rolle bewusst sein. Aber dafür ist es halt wichtig, dass du die Ohren offen hast und hörst, was im Raum passiert.
Genau.
Er wiederum, als ich soliert habe, in seinem Kopf, das hat er auch dann zugegeben, hat gemeint, stimmt, aber so bin ich halt auch trainiert, in seinem Kopf ging ab, ah, hier könnte ich den Akkord spielen, hier könnte ich den Akkord spielen, ah, hier kann ich das machen, hier kann ich das machen. Und null halt, was macht gerade der Solist und clasht das eventuell. Mm. Das ist so ein typisches Pianistending auch manchmal. Pianisten neigen echt gern dazu, dann halt noch alles voll zu stacken mit Akkorden. Aber da musst du deine Rolle auch eben kennenlernen. Ich wurde auch schon mal vom Pianisten angeschnauzt in der Jazz-Session, wo gesagt worden ist, hey, du machst keine Begleitung. So hat mich mal in der Jazz-Session kam er rüber vom Pianospieler. Irgendwie Trompeter hat soliert und der Pianospieler, ich begleite mit der Gitarre und der Pianospieler ruft nur zu mir rüber, ey, Gitarrist, keine Begleitung. Und ich so, okay, ich bin ruhig. Weil das halt in dem Fall habe ich viel weggenommen mit meiner Begleitung und da musste ich halt auch mal die Klappe halten. So.
Ja.
So muss man auch echt lernen, auch mal zu begleiten. Ja.
Und das ist ja auch zum Beispiel, ganz kurz noch, dass gerade Improvisation auch, wenn du mit Musikern sehr lange zusammenstehst, nimm jetzt Dream Theater mit Mike Portnoy. Mhm. Und wenn die so lange eingespielt sind, weil ich merke das auch in meiner Band mit dem Schlagzeuger, mache ich jetzt auch schon seit fast 25 Jahren Musik.
Ist
ja
dein Lieblingsschlagzeuger, wie du letztens in der Story geteilt hast.
Und deswegen, man kennt sich so gut, dass man genau weiß, was der andere tut.
Mhm.
Und das ist manchmal Gold wert einfach. Und das hilft so sehr.
Aber
wie eine gute Beziehung. Ja.
Wie eine gute Beziehung, genau.
Oder Freundschaft, genau.
Ja. Aber das ist ja auch etwas, was eher im Proberaum entsteht,
finde ich. Total.
Was, genau. Was heute bei vielen, die Gitarre lernen und das machen, wo viel ins Haus, also quasi am Computer oder sowas passiert, wo gar nicht mehr diese Erfahrung mit anderen Musikern so direkt da ist.
Dafür gibt es doch jetzt AI.
Ja. Nee. Aber dieses, das Ding ist halt, so weiß ich, als ich damals mit meiner Band immer gespielt habe, das war ja immer Proben, viel Improvisation, viel Hinhören, viel ausprobieren auch. Ne? Das war eigentlich immer, die Songs sind auch im Proberaum entstanden. Durch Improvisation, durch Rumprobieren und
natürlich.
So. Und ich habe das Gefühl, dass das heute sich komplett verändert hat, dass viel mehr zu Hause passiert, dass halt dieses mit anderen Musikern zusammenspielen gar nicht mehr so stark passiert.
Und deswegen, darf ich das noch kurz sagen, deswegen finde ich auch, dass man bei vielen modernen Produktionen genau das hört, was du gerade gesagt hast. Ja, es ist halt sehr, es ist ja alles Geschmackssache, um Gottes Willen, aber es klingt halt alles sehr einsam irgendwie auch.
Boah, guter Punkt. Interessanter Punkt, wirklich. Weil es ist halt einfacher für sich selber am Computer, quasi im Homeoffice Musik zu machen. Ist halt einfacher, als ins Büro zu fahren quasi. Aber genau, und das ist auch ein Teil, den ich in meiner Karriere auch vermisse oder wo ich auch mit anderen Bandkollegen, wenn ich darüber spreche, die dann auch merken, okay, eigentlich war das schon geil. Es war zwar dann immer so ein Samstagnachmittag, den man irgendwie im Proberaum verbracht hat, aber das war auch eine geile Erfahrung, weil dadurch hat man sich halt auch immer kennengelernt als Musiker ganz, ganz anders und ist halt dadurch gewachsen. Und ja, das hörst du bei Dream Theater, ist ein gutes Beispiel. Deswegen war denn ja auch, als sie die Auditions gemacht haben für die neuen Schlagzeuger damals 2011 oder 2010, haben sie auch immer mit denen gejammt, weil das sehr wichtig für die war, zu wissen, können wir jammen? Funktioniert das auf die Art und Weise? Ach ja.
Ist auch sehr wichtig. Gut. Also, natürlich. Aber bei mir war das ja auch damals, meine Leute, mit denen ich Musik gemacht habe, wir haben ja auch die normale Freizeit, wir haben nicht nur Musik zusammen gemacht. Bei uns sah das Wochenende mal so aus, freitags nach der Schule machen wir Musik, danach in die Disco, samstags morgens, manchmal morgens 10 Uhr machen wir Musik bis abends 18 Uhr. Also jetzt wirklich so komplett durch.
Geil.
Ne? Und abends ging es dann wieder in die Disco. Und dann hat man sich manchmal noch sonntags getroffen. Und so ging wirklich, das ging über Jahre.
Ja.
Bis dann halt mein Lieblingsschlagzeuger damals dann auch weggefallen ist leider.
Warum war der zu viel in der Disco oder wie?
Nee, der hat ein Angebot bekommen, von kommerzielle Musik zu machen.
Oh, okay, okay.
Oh, guck mal. Böse.
Ja, das
und deswegen,
damals fand ich schlecht.
Wenn man jetzt noch mal so zurück überlegt, ich glaube, der Zeitfaktor ist dann, spielt eine große Rolle. Denken wir mal zurück an die Bands, die so früher so ausschlaggebend waren, wo man sagt, okay, die haben Millionen von Alben produziert, rausgebracht und sind halt super erfolgreich. Immer so eine Band wie Queen oder was weiß ich. Sowas gibt's heute ja nicht mehr. Also nicht in diesem Ausmaß, weil es auch gar nicht mehr so angesehen wird von der Gesellschaft. Aber die haben genau dasselbe gemacht. Die haben super viel Zeit miteinander verbracht. Die hatten Zeit ohne Ende auch im Studio. Ja. Das darf man ja auch nicht vergessen. Wir müssen jetzt als Band, und das kennst du auch, Justin, okay, wir haben hier eine Woche Zeit, ist schon echt viel. Es kostet auch viel Geld. Und die haben damals monatelang da verbracht. Das heißt, da kann auch sehr viel mehr wachsen, ne?
Ja, absolut. Ne? Klar, die Aufgaben, die ein Musiker heutzutage machen muss, haben sich vervierfacht gefühlt.
Ja. Das auf der einen Seite wird es viel einfacher, was zu produzieren. Ne? Auf der anderen Seite hat man viel zu viele Möglichkeiten oder muss so viel bedenken. Also
muss so viel machen, ja.
Also ob man dann jetzt noch ein Problem hat wie damals, wo man halt nicht so viele Möglichkeiten hat und anders damit umgegangen ist.
Gut. Vor- und Nachteile, aber ich würde sagen, man kann zusammenfassen für die Leute, die das hier hören, ey, wenn ihr die Möglichkeit habt, mit Leuten euch in einen Proberaum zu setzen und zu jammen, vielleicht, wenn es auch jetzt nicht eure besten Freunde sind, ist natürlich immer schön, das mit Musikern zu machen, die man auch mag, aber wenn ihr die Möglichkeit habt, ey, macht das. Ja. Das ist eine Erfahrung, die ist Gold wert. Es gibt auch Gruppen oder Menschen, mit denen war ich auch mal unterwegs, die wirklich sich nur zum Jammen getroffen hatten. Ja. Das fand ich auch ganz nett. Mhm. Wo es nicht heißt, nee, wir wollen keine Band gründen, wir wollen nicht groß auf die Bühne, wir wollen einfach nur jammen.
Das finde ich auch eine schöne Sache. Man kann das so parallel kann man sehen, ne? Es gibt Beziehungen und da gibt's auch so, ja, man trifft sich mal so, dann oder mal hier.
Ja, alles klar, gut. Das ist aber ein schönes Abschlussbild von Fabian.
Das müssen wir nochmal analysieren.
Ja, unbedingt.
Alles klar, liebe Zuhörer und Zuhörer da draußen. Also, improvisieren versus komponieren. Wie steht ihr dazu? Oder sagt ihr, nee, ein Solo sollte schon so sein wie auch auf der Platte? Lasst es uns wissen und mit uns diskutieren auf unserem Discord-Server. Wie gesagt, den Link findet ihr wie immer in der Folgenbeschreibung. Und vielleicht, hey, wird es ja auch mal Zeit, einen anderen Anfangstext von mir zu improvisieren. Oder vielleicht, wie würde sich das anfühlen, wenn ich am Anfang nicht mehr sage, einen wunderschönen guten Tag, werte Zuhörer, Zuhörerin da draußen, bla bla bla, sondern halt sage, hallo, ich bin Justin, Fabian und Robin. Wir sind Let's Talk Guitar. Wir reden heute über die wunderbare Welt des
Musizierens.
Der Saiten, des Musizierens. Wäre ja auch komisch.
Ja.
In diesem Sinne, schaut gerne im Discord im Server vorbei. Schaut auch gerne bei unserer Umfrage dabei, wenn ihr Bock habt, uns Feedback zu geben. Link dazu findet ihr auch in der Podcast-Beschreibung. Und dann geht natürlich auf Spotify, iTunes, gibt 5 Sterne, macht uns damit ein schönes Weihnachtsgeschenk. Und wir hören uns bald wieder. Viel Spaß beim Üben. Und improvisiert nicht nur, übt auch mal ein bisschen die Improvisation, aber jammt auch mit Leuten. Macht einfach alles. Macht, worauf ihr
braucht. Alles machen.
Hey, wir leben in einem freien Land. Noch. Alles klar.
Ciao, ciao. Tschüss.
Ciao, Kakao.